Einer der renommiertesten Namen in der deutschen Physiotherapie-Szene ist zweifellos Markus Pschick. Neben der Pschick-Fortbildungsakademie führt Markus auch mehrere andere Unternehmen im Physiotherapiemarkt. In dieser Podcast-Folge erzählt er uns seine gesamte Karriere und setzt sich bewusst dafür ein, das oft angehaftete Etikett des Fortbildungsgurus abzuschütteln. Wie er es geschafft hat, eine Praxis unter anderem auf Mallorca zu eröffnen, erfahrt ihr in dieser Folge. Unsere Podcast-Reise endet mit der Diskussionsfrage: Akademisierung in der Physiotherapie, ja oder nein? Letztendlich haben wir beschlossen, diesem Thema eine eigene Folge zu widmen. Freut euch auf den ersten Teil von Markus Pschicks Reise.
Physio Vibes. Physio. Physio Vibes. Physio Vibes. Dein Podcast rund um die Physiotherapie. Powered by Kimocho Physiotherapie.
Heute bin ich in Regensburg bei Markus Pschick und der Pschick Group. Markus, herzlich willkommen im Podcast.
Danke dir.
Schön, dass du da bist. Für alle, die dich nicht kennen, ich meine, der Name ist ja bekannt in der Branche. Wer bist du und was machst du?
Tja, der Name ist bekannt in der Branche. Das habe ich tatsächlich die letzten 3 Tage auf der Therapro hier wieder erlebt, dass mich viele angesprochen haben und gesagt haben, ich kenne dich aus Facebook und aus Instagram. Ja, ganz witzig. Naja, warum kennt man mich in der Branche? Weil ich tatsächlich seit fast 30 Jahren in der Physiotherapie unterwegs bin und ich seit jetzt mittlerweile 24 Jahren selbstständig bin. Und ja, das Thema ist halt, wenn mich die Leute wahrnehmen, dann wäre ich immer so ein bisschen reduziert auf den Bereich der Fort- und Weiterbildung. Ich bin immer so der Fortbildungsfuzzi in der Branche. Aber in Wirklichkeit ist es natürlich so, dass ich mein Unternehmen jetzt in den 24 Jahren, wo ich am Start bin, relativ breit aufgestellt habe. Wir machen alles so rund um die Physiotherapie, aber halt deutlich mehr als nur Fort- und Weiterbildung. Okay. Das heißt, wir sind im Praxisbereich unterwegs, wir sind in der Ausbildung, wir sind in der Fort- und Weiterbildung. Verschiedenste Themen, aber halt immer so im Großen und Ganzen rund um die Physiotherapie.
Verstanden. Wie hat das Ganze angefangen? Bist du selber Physiotherapeut?
Ich bin selber Physiotherapeut. Ich bin so ein bisschen der Testballon der deutschen dreijährigen Ausbildung gewesen. Wir haben ja 1994, 95 eine neue Ausbildungs- und Prüfungsordnung bekommen. Und ich habe 1995 gestartet. Ich glaube, ich war damals im zweiten Durchgang, wo man versucht hat, Physiotherapie dreijährig auszubilden. Das war durchaus spannend, weil die Lehrer und die Skripte und die damals Overhead-Folien waren halt ausgelegt auf eine zweijährige Ausbildung. Und plötzlich waren es 3 Jahre und irgendwie wussten die gar nicht so recht, was sie mir beibringen sollen. Okay. Und ja, ich bin dann halt mit meiner Ausbildung zu Ende gewesen und habe gemerkt, dass ich eigentlich gar nichts kann. Ja. Meine ersten Patienten, die durften da oder mussten da drunter leiden, dass ich eigentlich von nichts Ahnung hatte. Und darum wollte ich halt ganz, ganz schnell viel lernen, habe mich bei vielen Fortbildungen angemeldet damals und habe gemerkt, dass das eigentlich genau meine Welt ist. Und habe dann als Angestellter 2 Jahre, ein bisschen mehr als 2 Jahre verbracht. Und habe aber gemerkt, dass ich da überhaupt nicht glücklich werde und habe mich dann relativ schnell tatsächlich selbstständig gemacht. Damals gab es ja noch so eine Richtlinie, dass man 2 Jahre Vollzeit Berufserfahrung haben musste, bevor man sich selbstständig machen durfte. Die habe ich dann zu Ende gebracht und habe dann meine erste Praxis gegründet. Damals mit einem Partner, mit Reinhard Strasser gemeinsam. Und das war im Endeffekt der Start. Das war damals die Praxis am Westend, gegründet im Jahr 2000. Und aus dieser Praxis am Westend ist das Ganze dann entstanden.
Okay, verstanden. Wo war das Ganze? War das
in Obertraubling.
In Obertraubling,
das ist südlicher Stadtrand von Regensburg.
Okay, sehr spannend. Du hast dann, wie alt warst du damals, als du deine erste Praxis aufgemacht hast?
Da war ich gerade 26.
26. Und ihr habt dann zu zweit gestartet, habt dann direkt Angestellte gehabt oder wie ist das damals gelaufen?
Nee, es war tatsächlich so, dass wir beschlossen haben, dass wir die Immobilie, wo wir die Praxis eröffnet haben, gekauft haben. Aha. Das heißt, ich habe erstmal mit 26 geschaut, dass ich einen Kredit von der Bank bekomme, um ein Haus zu kaufen und um eine Praxis reinzubauen. Und mein damaliger Teilhaber, der hat da halt mitgemacht. Und dann haben wir erst habe ich ganz alleine angefangen. Also im Start war es eine Ein-Mann-Praxis. Okay. Mein damaliger Partner hatte den Plan, dass er erst noch 2-3 Monate im Angestelltenverhältnis bleibt. Ja. Und wenn ich dann meine Pläne voll habe, dann sollte er mit dazukommen. Und genauso ist es dann gelaufen. Dann waren wir ein paar Monate zu zweit. Dann haben wir uns eine Rezeptionskraft dazugenommen. Dann kam im Herbst die erste, heute würde man sagen 520-Euro-Kraft. Ich weiß gar nicht, was das damals war, eben so ein Geringverdiener-Job. Ja. Und dann nach einem weiteren Jahr kam die erste Vollzeitkraft mit dazu und so ist es halt gewachsen. Und weil wir gemerkt haben, dass das Konzept, das wir damals hatten, gut angekommen ist, weil wir hatten so ein bisschen was anderes, als es damals so üblich war, haben wir dann gleich die zweite Praxis eröffnet. Und über der zweiten Praxis waren Räumlichkeiten leer gestanden, in denen ich dann 2003 die Fortbildungsakademie Markus Pschick gegründet habe. Okay. Damals gab es in Regensburg, ich glaube, 8 Fortbildungsanbieter und alle haben mich ausgelacht. Jetzt kommt er und macht die 9. Das gab doch nie. Und ich habe das aber tatsächlich aus Spaß und aus Motivation durchgezogen und hat ganz gut funktioniert.
Verstanden. Was war euer Konzept, was ein bisschen anders war, hast du gerade erzählt?
Als wir damals 2000 gestartet haben, gab es noch keine KG am Gerät-Verordnung. Das heißt, die medizinische Trainingstherapie war eigentlich damals nur den ambulanten Reha-Zentren vorbehalten. Und wir haben gesagt, weil wir beide in der ambulanten Reha gearbeitet haben, wir wollen unbedingt die Physiotherapie mit Training verbinden. Ja, wir waren damals schon davon überzeugt, dass das perfekte Konzept eine Symbiose aus Hands-on und Hands-off in der Therapie bedeuten muss. Ja, damals gab es die Begrifflichkeiten noch gar nicht, da hat keiner über sowas nachgedacht. Aber heute ist die Diskussion ja, präsenter denn je. Und ich bin immer der Meinung, alles Extreme ist keine gute Lösung. Ja, nur Hands-on ist keine gute Lösung. Nur Hands-off ist aber meiner Meinung nach genau der gleiche Quatsch. Und darum wollten wir damals vor 24, fast 25 Jahren das eben verbinden. Und wir haben einen Trainingsbereich gehabt, der eigentlich genauso groß war wie der eigentliche Therapiebereich. Mhm. Und das war halt damals ein totales Novum, weil normale Physiotherapiepraxen haben nicht plötzlich 50, 100 oder noch mehr Quadratmeter Trainingsfläche gehabt und für einen Haufen Geld Trainingsgeräte. Ja, und das haben wir gestartet und das ist halt in der Bevölkerung super, super angekommen. Das heißt, wir hatten ganz viele, die nur wegen den Geräten zu uns zur Physiotherapie gekommen sind und auch viele, die dann danach geblieben sind als Trainingskunden oder regelmäßig wieder mit irgendwelchen Pathologien eben aufgetaucht sind, weil sie gesagt haben, da gehe ich nicht nur für 20 Minuten Behandlung hin, sondern da habe ich eine Verweildauer von 2 Stunden bei denen und das ist super. Ja. Okay. Und die Ärzte haben das halt auch ganz spannend gefunden, was die 2 jungen Burschen da in Obertaubing treiben. Und so ist das Ganze halt eben weitergegangen, sodass wir weitere Standorte eröffnet haben, die halt immer so Physiotherapie mit Training verbunden haben.
Verstanden. Dass
die Idee nicht schlecht war, habe ich dann gemerkt, wie plötzlich der Heilmittelkatalog kam und da plötzlich eine Abrechnungsposition KG am Gerät zu finden war.
Okay, ja, sehr spannend. Wie habt ihr das damals gemacht, dass die Patienten dann 2 Stunden bei euch waren? Hatte die Behandlung und dann haben sie einfach noch trainiert oder wie war da das Modell?
Unser Modell war damals so, dass wir zwar in 20 Minuten getaktet haben, aber wir haben den ersten Termin immer 40 Minuten gemacht, sodass der Therapeut 20 Minuten Zeit für eine vernünftige Befundaufnahme hatte und der Patient dann trotzdem noch 20 Minuten Behandlungszeit. Ja. Und diese 20 Minuten Befundzeit haben wir quasi dem Patienten geschenkt, okay, was natürlich betriebswirtschaftlich totaler Wahnsinn war, aber wir haben uns das einfach geleistet. Ja. Beim zweiten Termin haben wir dann auch statt 20 Minuten 40 Minuten terminiert und diese 40 Minuten haben wir dann für Therapie und für die Erstellung eines Trainingsplans genutzt. Und die haben dann quasi so einen kleinen Trainingsplan mit 5 Übungen bekommen, die sie genau gezeigt und erklärt bekommen haben. Und diese Übungen durften sie dann ab dem 3. Termin nach der Behandlung selbstständig an den Geräten durchführen. Und dadurch, dass immer einer unserer Mitarbeiter in der Trainingsfläche war, um einen Plan zu schreiben, war immer ein Therapeut in dieser Trainingsfläche. Wir wussten keinen Mitarbeiter extra vergüten, weil ja eh immer einer da war, sodass dementsprechend auch immer ein Ansprechpartner zur Verfügung war. Und das haben die Leute jetzt halt super cool gefunden. Und entweder sie haben sich auf blöd halt dann ein Folgerezept geholt, was natürlich nicht im Sinne des Kostenträgers ist und auch nicht in unserem Sinne war, sondern wir wollten vielmehr, dass die Leute dann eigenverantwortlich sich eine 10er-Karte kaufen oder so eine Monatskarte oder so. Und das hat tatsächlich vor 25, 24 Jahren recht gut funktioniert.
Ja, cool. Also junger Unternehmer, ihr wart 2 damals, dann die ersten 2 Praxen, wahrscheinlich dann auch das erste Geld verdient, sage ich jetzt einfach mal. Dann kam es zur Fortbildungsakademie, hast du schon erzählt, einfach neue Räumlichkeiten angemietet. Ja. Wie kam es dazu? Was war da deine Gedanken dazu und auch so deine Leidenschaft? Weil ihr seid ja hauptsächlich jetzt bekannt wegen der Fortbildungsakademie. Ich meine, kommen wir später noch drauf, was die Group in Summe ausmacht. Ja. Aber wie hast du das damals dann aufgebaut?
Weil letztendlich geht es ganz, ganz weit zurück. Ja, ich habe meine Kindheit teilweise im Großraum München verbracht, in Dachau. Ich bin eigentlich geboren in München, habe aber die ersten 5 Jahre in Dachau verbracht, weil meine Mutter aus Dachau ist und bin aber dann mit meiner Familie umgezogen nach Kitzbühel, nach Tirol, weil mein Vater Kitzbühler ist Und ich war in Kitzbühel noch so ein halbes Jahr im Kindergarten, und zwar in einem Klosterkindergarten. Ja. Und da gab es eine Schwester Imelda, eine Klosterschwester Imelda. Und die hat zu meinen Eltern gesagt, wissen Sie, der Markus, der wird entweder mal Bundeskanzler oder er wird Domprediger.
Okay.
Das heißt, irgendwie war mein Werdegang, dass ich mein Geld mit Quatschen verdienen werde, schon irgendwie vorgegeben. Und ich wollte auch eigentlich mal Lehramt studieren, habe das aber dann sein gelassen, Gott sei Dank sein gelassen. Aber irgendwie war klar, dass ich irgendwann einmal in die Referentenschiene rutschen werde. Und naja, dann bietet sich halt die Fort- und Weiterbildung an. Und das war halt wirklich ein Zufall, weil über meiner zweiten Praxis eine Fläche von, glaube 60 Quadratmeter oder so, leer stand. Da waren zufällig zwei Toiletten, zufällig ein Raum mit 60 Quadratmeter und ein kleiner Eingangsbereich. Also wir mussten gar nichts umbauen. Ja. Ich hatte eigentlich ein Mini-Mini-Fortbildungszentrum fertig. Ja. Und das stand 5 Jahre leer. Dann habe ich zum Vermieter gesagt, du, jetzt machst du mal einen ganz billigen Pauschalpreis, keine langfristige Laufzeit. Ich nehme das sofort und dann schauen wir, ob es funktioniert. Und wenn es funktioniert, hast du Glück gehabt. Und wenn nicht, dann gehe ich wieder raus. Ja, wir müssen nichts umbauen, wir brauchen gar nichts neu. Ich stelle da nur Liegen rein und los geht's. Ja, und dann habe ich mich erstmal am Weihnachtsmarkt mit meinem damaligen Kompagnon getroffen, habe den mit 3 bis 4 Glühwein abgefüllt und habe gesagt, Reinhard, wir machen jetzt ein Fortbildungszentrum.
Okay.
Dann kam natürlich ja, aber. Und dann habe ich ihm noch einen Glühwein gekauft und dann hat er gesagt, weißt du was, mach einfach. Okay. So, und dann habe ich mich in den Weihnachtsferien hingesetzt und habe die Physiotherapie-Fachzeitschriften, die ich schon Jahre abonniert hatte, die hatte ich schon als Schüler abonniert, alle durchgearbeitet und habe geschaut, wo ich Kontakte zu Referenten bekomme. Mhm. Und dann habe ich die damals per Post alle angeschrieben, dass ich ein Regensburger Fortbildungszentrum gründen möchte und ob sie denn Lust haben, bei mir zu unterrichten.
Okay.
So, und dann habe ich selber ein paar kleine Kurse selber angeboten, dann habe ich die großen Konzepte bekommen, wie Bobat, manuelle Lymphdrainage und so weiter und so weiter. Und unter anderem hatte ich das Riesenglück, wo ich noch mega dankbar bin dafür, dass ich damals eine ganz winzig kleine Anzeige fand, die genau einmal veröffentlicht war. Die war so 1 Zentimeter groß und 3 Zentimeter breit von der Firma WMT.
Mhm.
Weiterbildung manuelle Therapie, Inhaber Anton Kollmanntaler aus Höchst im Odenwald, der eigentlich nur Kurse in Würzburg damals unterrichtet hat, in einem Fitnesscenter mit Reha-Zulassung, also so ein ambulantes Reha-Zentrum mit Fitnessstudio. Und der hat dann gesagt, du, ich wollte immer schon mal nach Regensburg kommen. Ich mache jetzt mal eine einzige Kursserie manuelle Therapie bei dir in Regensburg, nur damit ich mal die Stadt besser kennenlerne und dann, dass wir zwei uns kennenlernen. Und dann sagt er, aber ich brauche irgendeinen Assistenten, der mir da ein bisschen hilft. Die musst du mir organisieren. Und dann habe ich ganz vorsichtig gefragt, ja, Herr Kollmanntaler, wäre denn das eine Möglichkeit, dass ich das mache? Dann sagt er, naja, wenn du ein bisschen Ahnung hast von MT und so, naja, okay. Jetzt kürze ich es ab. Ja. 2007 habe ich dann die Fachlehrerprüfung zum manuelle Therapieinstruktor gemacht und habe vorher 4 verschiedene Konzepte manuelle Therapie mir angeschaut, weil ich es halt wirklich verstehen wollte, was da so passiert in der manuellen Therapie. Und dann war natürlich mein Weg vorgegeben, dass ich halt mit manueller Therapie meine Hauptunterrichtszeit verbringe.
Mhm.
Ja, aber meine große Dankbarkeit und mein Gruß an dieser Stelle heute an Anton Kollmanntaler, weil ohne den wäre das nie zustande gekommen.
Aber du hast vorhin im Nebensatz erwähnt, es gab schon 8, 9 Fortbildungszentren in Regensburg.
Ja.
Was hat dir das Selbstvertrauen gegeben, dass du es auch schaffen kannst mit Fortbildung? Weil der Markt ist ja anscheinend gesättigt, ja?
Ja, also der Markt war sicher gesättigt, aber ich wusste damals, dass es für mich ein überschaubares Risiko darstellt. Mhm. Weil als ich 2003 die Räumlichkeiten angemietet habe, habe ich eine Pauschalmiete im Monat von, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, 800 Euro bezahlt.
Okay.
Ja, und ich wusste, wenn ich da einmal im Monat einen Kurs zustande bringe, den ich vielleicht sogar noch selber referiere, dann habe ich zumindest die Raummiete bezahlt. Ja. Und dann habe ich im Monat so um die 1500 Euro für Zeitungsanzeigen ausgegeben. Das heißt, ich habe so insgesamt einen Fixkostenbetrag von, ja, sagen wir mal 3000 Euro gehabt.
Okay.
Ja. Und dann habe ich halt gestartet und dann habe ich gemerkt, dass dieses kleine Konzept, ja, mit maximal, damals waren es maximal, ich glaube, 20 Teilnehmer oder 22 Teilnehmer, super angekommen ist, weil meine Marktbegleiter in Regensburg, die hatten halt Kurse, wo zwischen 60 und 100 Teilnehmer drin gesessen sind. Ja, die haben halt riesen Hallen bespielt. Ja. Und Physios, oder zumindest ein paar Physios, haben sich da wohler gefühlt in dieser kleinen familiären Geschichte. Ja. Und ich schreibe ja heute immer, ich sage mal unter meine Konzepte immer Lernen mit Freunden drunter, und das war mir damals schon wichtig. dass ich heute ein freundschaftliches, persönliches Verhältnis habe, dass ich die Leute alle mit Namen kenne und dass ich weiß, wer das ist. Ja. Heute heißt es im Marketing immer Know Your Customer. Ja. Und für mich ist halt nicht Know Your Customer wichtig, sondern kenn wirklich deinen Kunden, ja, und hab persönlich irgendwie Verbindung zu deinen Kunden. Das ist natürlich umso schwieriger, je größer man wird. Aber damals war das halt das Alternativkonzept zu den großen, etablierten
Marktbegleitern. Okay, verstanden. Wie hast du dann auf die Aufmerksamkeit gemacht? Also klar, 20 Physiotherapeuten, 20 Teilnehmer ist jetzt nicht die Welt, aber muss man ja auch erstmal finden. Ja. Wie hast du da gestartet? Hast du da Annoncen gemacht? Hast du
damals war die Zeitungsanzeige ja nur der richtige Weg. Das heißt, wir haben in den beiden Physio-Fachzeitschriften inseriert. Thieme Verlag und Pflaum Verlag habe ich jedes Monat Anzeigen drin gehabt. Und wir haben viel Postwerbung gemacht. Das heißt, ich habe mich halt stumpf hingesetzt, habe die gelben Seiten abgetippt. Okay. Wäre heute datenschutztechnisch eine Vollkatastrophe. Ja. Aber ich habe mich damals hingesetzt, habe die gelben Seiten abgetippt und habe halt einfach jedem einen Brief geschrieben. Ja, im Word-Format habe ich ein Kursprogramm entwickelt. Mhm. Das habe ich dann, keine Ahnung, wie 1000 Mal ausgedruckt. Und dann habe ich die Leute angeschrieben. Und dann habe ich angefangen, eine Kooperation aufzubauen mit einem sehr bekannten Anbieter für Physiotherapieartikel in Deutschland. Mhm. Möchte ich auch gerne erwähnen, die Firma Schupp. Und ich habe dann, ich würde mir sagen, so 2003, 2004 eine Partnerschaft mit Schupp begonnen, mit der Vereinbarung, keiner zahlt dem anderen Provision und keiner schenkt dem anderen was. Also jeder kauft dem anderen die Produkte ab, die er braucht, aber man unterstützt sich gegenseitig. Mhm. Das heißt, die Außendienstmitarbeiter von Schupp haben mich so ein bisschen empfohlen oder haben mein Kursprogramm damals in den Praxen liegen gelassen, weil damals war es ja noch üblich, dass der Außendienst von Praxis zu Praxis fährt, einen Katalog abliefert, eine Visitenkarte und ein Bröbchen, und da war halt dann immer mein Kursprogramm mit dabei. Und im Umkehrschluss, wenn ein Teilnehmer mich gefragt hat, du, ich bräuchte eine neue Liege, kannst du mir was empfehlen, dann habe ich immer die Visitenkarte von dem jeweiligen Außendienstmitarbeiter übergeben und habe gesagt, du, sag doch dem schöne Grüße von Markus, dann kriegst du vielleicht ein bisschen Prozente oder so, und dann im Endeffekt war es eine Win-Win-Win-Situation. Ja. Ja, Schupp hat neue Kunden bekommen. Die Kunden haben sich gefreut, dass sie ein bisschen günstiger einkaufen konnten. Und die Kunden haben gesagt, Mensch, gut, dass ich bei Markus war, weil der hat mir jetzt geholfen, dass ich meine Praxis günstiger ausstatten konnte.
Verstanden.
Das war ein guter Multiplikator. Das wäre heute so in dem Sinn nicht mehr möglich, weil sich die Zeiten verändert haben. Aber so, ich sage mal, in den 2000er Jahren war das ein guter Move. Und dann haben wir angefangen, gemeinsam Messen zu bespielen. Das heißt, wir waren immer relativ präsent auf der Medica in Düsseldorf. Die waren mir ganz, ganz wichtig für Physios. Dann kam die Messe in Leipzig dazu, dann kam die Messe in Stuttgart dazu, dann haben wir eigene Veranstaltungen, den Physiotag gestartet. Wir haben heute beim Physiotag im Durchschnitt 150 Leute im Haus, und sowas bringt halt dann die Multiplikation mit sich.
Verstanden. Okay, du warst dann Anfang 30 wahrscheinlich in den 2000er Jahren, hattest die zwei Praxen wahrscheinlich noch und die Fortbildungsakademie.
Genau, und dann kam aber die dritte Praxis dazu, okay. Die habe ich dann in Dingolfing eröffnet.
Stimmt.
Da hat mich witzigerweise ein Schulkollege gefragt, der heute der Zahnarzt ist, und er hat gesagt, du, ich habe eine Zahnarztpraxis, magst nicht bei mir im Haus eine Physiopraxis eröffnen? Das wäre doch cool, da könnte man Patienten gemeinsam betreuen und so weiter. Ja. Und kurz darauf kam dann der nächste Zahnarzt in Wiesent mit genau dem gleichen Anliegen, dann habe ich in Wiesent eine Praxis eröffnet. Okay. Ja, und dann habe ich einen guten Freund kennengelernt, der bei mir Mitarbeiter war am Anfang, den Thorsten Walter, einen ganz, ganz super, super coolen, charismatischen Typen, hervorragenden Physiotherapeuten. Und mit dem habe ich dann gemeinsam im Stadtrand von Köln in Bergisch Gladbach eine Praxis eröffnet, die wir 4 Jahre gemeinsam betrieben haben und auch an diesem Standard eben das Thema Fort- und Weiterbildung gespielt haben, weil der Thorsten natürlich nicht nur super Physio war, sondern dann relativ schnell auch ein richtig, richtig guter Referent war. Und so ist es halt wirklich von Jahr zu Jahr weiterentwickelt worden. Und eigentlich hat sich jedes Jahr ein Baustein dazu ergänzt. Also ich glaube, dass ich im Durchschnitt in den letzten 24 Jahren mindestens eine Firma pro Jahr entweder gegründet habe oder halt übernommen habe oder einfach eine Teilhaberschaft eingegangen bin.
Du erzählst jetzt so einfach, als wäre das eigentlich so ein Kinderspiel gewesen, die letzten 24 oder deine ganze Karriere, sage ich jetzt mal. Gab es Punkte, wo du auch mal gezweifelt hast, ob das der richtige Weg war? Oder gab es auch mal Wendepunkte, wo du gesagt hast, wenn dadurch, dass das passiert ist, war das nur möglich?
Also grundsätzlich war für mich eigentlich von der ersten Sekunde an immer ganz, ganz wichtig, mach nichts, um Geld damit zu verdienen. Also ich hatte bei nichts, was ich gestartet habe, die Intention oder die Motivation, ich mache das, damit ich Geld damit verdiene. Sondern ich habe immer Dinge getan, auf die ich einfach Bock gehabt habe. Okay. Ich habe es halt einfach immer cool gefunden, das jetzt mal zu machen. Und am Ende des Tages habe ich erlebt, wenn du was gut machst und wenn du was mit Herzen machst und wirklich mit voller Motivation machst, dann kommt das Geld schon von selber. Ja, es klingt zwar blöd, aber eigentlich ist Geld nur Abfallprodukt dessen, was du gut machst.
Okay.
Ja, so, und das war schon mal ein ganz wichtiger Weg. Aber jetzt auf deine Frage zu kommen, ob ich Zweifel hatte an irgendeinem Punkt. Ja, und zwar war das Ende März 2020.
Okay.
Wo wir plötzlich in unseren riesen Fortbildungsräumlichkeiten, und ich habe ja in Summe mehrere tausend Quadratmeter, plötzlich den Wind durchwehen hörte. Und ich dachte, ich bin jetzt in einem Mad Max Film, Endzeit nach dem Nuklearkrieg und alles ist leer, kein Teilnehmer ist mehr da, kein Referent ist mehr da und wir wussten halt Ende März nicht, ob es jemals wieder weitergehen wird. Also das war eine Zeit, da war ich wirklich tot und wirklich am Ende und da habe ich aber wieder was gemerkt oder wieder was Neues gelernt für mein Unternehmen, nämlich du musst die Gemeinschaft zusammenführen. Ja, ich habe dann diese One-Team-Community gegründet, habe da ein paar Leute mit dazu gebracht, wie zum Beispiel den Rechtsanwalt Benjamin Alt, der bei meinen regelmäßigen Zoom-Meetings immer mit dabei war, oder Markus Sobau oder auch der Christian Thieme, der damals beim VPT war. Und wir haben da einfach so ein paar kompetente Leute zusammengesammelt und haben immer samstags ein kostenfreies One-Team-Meeting für die Community der Physios in Deutschland veranstaltet. Und da habe ich gemerkt, wenn du so ein bisschen als wie soll ich sagen, wie drücke ich jetzt das jetzt aus, dass das nicht falsch rüberkommt, so als Galionsfigur vorausgehst, dass dir die Leute folgen und dass die Leute auch eine ehrliche und tiefe Dankbarkeit haben, wenn du ihnen hilfst, ohne Hintergedanken. Natürlich wurde mir immer ausgelegt, der macht es nur, damit er Geld hinterher verdienen kann und der macht es nur da. Nee, das war alles Quatsch. Ich habe das einfach nur gemacht, um die Leute zusammenzuhalten, ja, dass die Gemeinschaft der Physios durch diese, tut mir leid, ich muss es so sagen, durch diese verdammte Corona-Zeit irgendwie durchkommt. Und da habe ich gemerkt, was man mit Motivation und mit, wie soll ich Ihnen sagen, mit Kooperation, mit guten Leuten wirklich was bewegen kann. Ja, weil so Leute wie Benjamin Alt oder Markus Sobau, die sind halt heute Freunde von mir. Obwohl wir ja eigentlich geschäftlich fast nichts miteinander zu tun haben, weiß trotzdem ja jeder vom anderen, wenn's hart auf hart kommt, kann man sich aufeinander verlassen.
Ja. Okay, ich glaube, ich habe auch so ein bisschen verstanden, was ein Erfolgsgeheimnis ist. Du bist jemanden, der Menschen zusammenbringt. Das hast du in der ersten Praxis vielleicht schon gemacht. Das hast du dann in der Fortbildung, hast du Ausschreibungen gemacht, hast gute Leute zusammen. Und aus der Gemeinschaft ist dann was Großes entstanden. Seht ihr das richtig?
Ja, tatsächlich gibt's Leute, die das behaupten, dass das mein Talent ist. Hm. Ich habe auf der Messe mit vielen Leuten gesprochen und ich habe eigentlich immer das Gleiche gesagt. Wenn man ganz ehrlich ist, kann ich eigentlich gar nichts. Und ich meine es auch wirklich so, weil ich kann eigentlich nichts besonders gut, aber ich habe halt ein super Netzwerk. Und ich merke, wie viele Leute auf mich zukommen, die gar nicht mich wollen, sondern die wollen eigentlich nur von meinem Netzwerk partizipieren. Mhm. Und das ist für mich ganz spannend rauszufinden, hat jetzt mein Gegenüber wirklich Interesse an mir oder will der nur das, was so an mir dranhängt?
Okay.
Und das ist halt immer so ein Drahtseilakt.
Verstanden.
Wo gehe ich mit und wo gehe ich nicht mit? Aber ich habe das jetzt auch gemerkt. Vor Corona hat man eine ganz spannende Situation, weil ich habe nämlich vor 11 Jahren durch einen großen Zufall eine Massageschule bekommen. Mhm. Als gemeinnütziger Verein in Rosenheim, die private Massageschule Inntal. Und die, jetzt sage ich es mal blöd, die musste ich übernehmen, ja, weil sonst wäre sie nämlich zugesperrt worden. Und das wäre für mich damals ganz blöd gewesen, weil ich in dieser Schule manuelle Therapiekurse am Laufen hatte und ich hätte dann keine Räumlichkeiten mehr gehabt für meinen Fortbildungsstandort Rosenheim. Mhm. Also habe ich in der Nacht- und Nebelaktion diese Massageschule übernehmen dürfen, ja, sage ich heute. Das heißt, ich war plötzlich Schulträger. Und irgendwann einmal habe ich mitbekommen, dass die Schulgeldfreiheit für Berufsfachschulen in Bayern zur Diskussion steht. Und dann war es wieder das Thema: Wie bringst du jetzt eine Bewegung ins Rollen, dass auf die Politik sanft Druck ausgeübt wird, dass wir das ermöglichen können? Ja, und dann habe ich halt mit Döpfer, mit Heimerer, mit Medau, mit Fresenius mit allen großen Bildungsträgern gemeinsam regelmäßige Meetings organisiert und haben halt in Bayern so ein bisschen der Politik Motivation verschafft, uns eine Schulgeldfreiheit zu organisieren. Ja, und über den Weg ist es auch dann gekommen, dass ein relativ hochrangiger Mitarbeiter eines großen Bildungsträgers gesagt hat, ich habe eigentlich keine Lust mehr auf Konzern, ich möchte mich gern umorientieren, und ist dann bei mir eingestiegen, sodass es dazu gekommen ist, dass ich mit André Eichermüller heute zwei Physiotherapieschulen betreiben darf, die wir gegründet haben vor 2 Jahren. Und jetzt haben wir halt im Unternehmen nicht mehr eine Schule, sondern mittlerweile sind es 4 Schulen, nämlich 2 Massageschulen und 2 Physiotherapieschulen. Okay. Und jetzt schauen wir mal, in welche Richtung das geht. Also ich habe jetzt quasi den Bereich der Fort- und Weiterbildung erweitert mit dem Bereich der grundständigen Ausbildung.
Okay, ich glaube, wir sind jetzt an einem ganz coolen Punkt, wo du einfach uns mal einen Überblick geben kannst. Was macht denn die Psyche Group eigentlich alles?
Alles, was irgendwie mit Physio zu tun hat. Mhm. Also wir betreiben aktuell Physiotherapiepraxen.
Ja.
Mit meiner Frau Laura gemeinsam habe ich eine kleine Privatpraxis in Wenzenbach bei uns zu Hause. Mhm. Dann sind wir an diversen Kassenpraxen beteiligt.
Okay.
Ich betreibe aber keine Kassenpraxis mehr alleine, weil einfach der Betrieb von GKV-Praxen nicht mehr meine Kernkompetenz ist. Ja. Ich habe da zum Beispiel eine Praxis auf Mallorca mit Partnern gemeinsam. Ich habe zum Beispiel eine Praxis in Österreich in einem Robinson-Club mit Partnern gemeinsam. Ich habe 3 Kassenpraxen, die ich selber damals aufgebaut habe, die ich anteilsweise an einen großen Anbieter in Deutschland verkauft habe, wo ich aber immer noch beteiligt bin. Wir bauen jetzt dieses Jahr 2 Praxen auf, eine in Würzburg und eine in Waiblingen, das ist in der Nähe von Stuttgart. Das heißt, auch dieser Praxisbereich hat einen wichtigen Part in meinem Unternehmen. Okay.
Also Säule 1 Praxis sind ja dann schon 10 Praxen wahrscheinlich?
Ich habe es jetzt nicht gezählt, aber es ist am Weiterentwickeln.
Okay, also verstanden.
Roundabout. Ja. Aber eben, wie gesagt, und das ist mir ganz wichtig, ich mache das nicht alleine, sondern immer mit Partnern, deren Kernkompetenz wirklich der Bereich des Praxisbetriebs ist.
Was ist dann dort dein Kerngebiet oder deine Aufgabe in den Praxissektor?
Mein Netzwerk mit reinbringen. Mitarbeiterakquise der Verbreitungsfaktor,
verstanden.
Der Marketingfaktor.
Verstanden.
Ja, dann haben wir eine Vertriebsfirma, die eigentlich mal entstanden ist aus einem Verlag, den ich gegründet habe, weil ich habe ein paar Bücher geschrieben und ich wollte die nicht über die etablierten Verlage auf den Markt bringen, sondern ich habe selber einen Verlag gegründet und habe dann meine Bücher selber verlegt und vertreibe die selber. Und aus diesem Verlag ist im Endeffekt Schick Sales entstanden, eine Vertriebsfirma, wo wir halt Therapieprodukte verkaufen und so weiter und so weiter. Also das ist so dieser Vertriebsbereich. Dann habe ich Anteile an einer relativ großen Vertriebsfirma in Österreich, die nennt sich Med Company. Das ist eine Firma, die Medizinprodukte an Ärzte und Physiotherapeuten verkauft. Also wir haben die Produkte von der Firma Schupp zum Beispiel. Dann verkaufen wir da Enraf Nonius Produkte, VelosChat und alles, was halt im Endeffekt so im Medizinproduktbereich verkauft wird. Dann bin ich Teilhaber einer großen und bekannten Osteopathieschule in Deutschland. Die nennt sich Salutaris. Die gibt es auch an verschiedenen Standorten in Deutschland. Der Hauptstandort ist in Köln, Geschäftsführer Christian Plesch. Da habe ich halt auch Anteile. Dann haben wir mittlerweile, jetzt muss ich aufpassen, 6 Standorte, wo wir Fort- und Weiterbildung in Bayern betreiben, die wir selber betreiben. Nämlich einen Standort, eben unser Hauptstandort, wo wir gerade sitzen, in Regensburg, wo auch die Zentralverwaltung ist. Einen Standort in Bayreuth, einen Standort in Würzburg, einen Standort in der Nähe von Passau, einen Standort in Rosenheim und jetzt ganz neu einen Standort in München. Da sind wir nämlich in die Massageschule München mit eingestiegen und werden die dann im Laufe des Jahres komplett übernehmen. Und da wird halt grundständig eine Ausbildung zum Masseur und medizinischen Bademeister und ein Fortbildungskonzept angeboten.
Verstanden.
Ja, es ist immer total spannend, dass ich nichts vergesse.
Aber die Schulen, wenn wir jetzt noch haben, dann sind es die 5 Bausteine eigentlich der Psyche Group. Kann man das so sagen?
Ja, also Praxis, Ausbildung, Fort- und Weiterbildung, Vertrieb. Ja,
und Österreich. Ja, genau.
Ja, und auf Mallorca haben wir halt nicht nur eine Praxis, sondern auf Mallorca haben wir auch einen Fortbildungsstandort, den wir tatsächlich auch schon seit 20 Jahren betreiben.
Da interessiert mich, wie kam es dazu? Also ist das einfach dein Urlaubsparadies oder verknüpfst du damit Urlaub und Arbeit oder erzähl mir die Story, wie es wie es also dazu kam.
Für mich ist tatsächlich so, Regensburg, Kitzbühel und Mallorca sind tatsächlich so die Orte, wo ich mich zu Hause fühle. Regensburg, weil ich da seit weit über 20 Jahren lebe. Kitzbühel, weil da meine Heimat ist, weil da mein Vater herkommt, weil da meine Familie herkommt. Und Mallorca, weil ich mich da immer super wohl gefühlt habe. Immer wenn ich auf der Insel war, dann habe ich mir gedacht, hier ist einfach dein Zuhause. Ja. Und es war tatsächlich so, ich habe viele, viele Jahre Nationalmannschaft betreut und wir waren 2003 oder 2004 war Europameisterschaft in Bulgarien.
Was für eine Nationalmannschaft?
Das war damals, 2004, glaube ich, war es die Basketball-Junioren-Nationalmannschaft, die ich damals betreut habe. Ich habe verschiedene Nationalmannschaften im Laufe meines Lebens betreut, aber damals war es Basketball-Junioren-Nationalmannschaft. Und da haben wir tatsächlich sogar die B-Europameisterschaft gespielt, weil wir ein Jahr vorher abgestiegen sind. Mhm. Und diese B-Europameisterschaft, die hatten wir damals gewonnen und sind mit den Jungs aufgestiegen. Und in Bulgarien hatten wir die Situation, dass das Hotel und alles, was da im Hotel so war, also wirklich miserable Qualität hatte, sodass wir jeden Abend mit dem ganzen Kader in ein Restaurant gegangen sind zum Essen. Und da war für mich jetzt ganz lustig, da hast du ein Bier gekauft für umgerechnet 1 Euro. Und Vorspeise, Hauptspeise, Nachspeise für 7,50 Euro. Mhm. Das heißt, du bist da mit 30 Mann beim Essen gewesen und hast dann irgendwie 200 Euro bezahlt. Und da dachte ich mir, das ist ja Wahnsinn, wie günstig das ist. Mhm. Und dann habe ich dort einen kennengelernt, einen Deutschen, der war witzigerweise sogar aus Regensburg. Und der hat gesagt, du in Bulgarien leben, das kostet nichts. Und dann sage ich, ja, aber hier ist halt auch nichts. Dann sagt er, naja, dann schau doch mal Goldstrand oder Sonnenstrand an. Das ist ein Urlaubsparadies. Und es kostet nichts. Und dann bin ich heimgeflogen. Und dann habe ich einen Mitarbeiter gehabt, dessen Freundin damals in einem Reisebüro gearbeitet hat. Und dann habe ich gesagt, du Basti, ich brauche Kontakt zu deiner Frau, ich habe da eine Idee. Und dann habe ich mit dem Reisebüro telefoniert und dann habe ich gesagt, ich möchte bitte sofort Fortbildungen in Bulgarien anbieten, am Sonnenstrand oder am Goldstrand. Das darf nicht mehr kosten, in Summe wie höchstens 600 bis 800 Euro, eine Woche Strand, eine Woche Sonne, eine Woche Fortbildung. All inclusive sozusagen. Okay. Und dann haben die zu mir gesagt, hey, eine Bombenidee, aber mach's nicht in Bulgarien. Und dann sage ich, warum denn nicht? Dann sagen die, ja, hast du eine Vorstellung, wie oft ein Flugzeug von München nach Bulgarien fliegt? Hm. Wie oft, das kannst du nicht machen. Du willst ja Deutsche dahin bringen, du willst ja Österreicher, Schweizer dahin bringen. Du brauchst irgendeinen Flughafen, der hochfrequent angeflogen wird. Und das ist Palma.
Ja.
Geh auf die Insel und du hast alles, was du brauchst. Und dann bin ich nach Mallorca geflogen mit einem Kumpel. Im Mai haben wir 2-3 Hotels besichtigt. Dann habe ich mich für eins entschieden, für das Grupp Hotel Monte Carlo in Camp Picafort. Die haben einen super coolen Seminarraum, 100 Quadratmeter groß, alles gut. Dann haben wir am Anfang auf Tischen ausgebildet und dann habe ich irgendwann einmal Liegen hintransportiert. Ja, und so, ich würde sagen, es war 2004 oder 2005, haben wir dann die erste Fortbildung gestartet und mittlerweile sind wir wirklich jedes Jahr für 6 bis 8 Wochen dort, bieten mindestens 5, 6 verschiedene Kurse an. Wir haben in Summe immer zwischen 100 und 120 Leute auf der Insel, die alle mehr oder weniger aus Deutschland, Österreich und der Schweiz kommen. Und ja, mindestens 80% davon sind Stammgäste, die schon mindestens 10-mal da waren.
Okay. Was für Fortbildung bietet ihr dort an?
Dieses Jahr ist es das Thema funktionelle Schuheinlagen in der Therapie. Mhm. Einen Atemtherapiekurs haben wir dieses Jahr. Dann haben wir einen Themenkurs zum Thema Kniegelenk. Dann haben wir das Thema Atlas-Therapie und Kiefergelenkstherapie und einen Arbeitsschutz-Arbeitssicherheitskurs.
Verstanden.
Dieses Jahr. Und ich versuche jedes Jahr so 1-2 neue Themen zu bringen und die bestlaufenden Kurse zu lassen. Mhm. Zum Beispiel Atlas-Therapie und Kiefergelenkstherapie läuft seit Jahren und wir sind jedes Jahr sehr, sehr gut gebucht. Und andere Themen erneuere ich halt, weil ich muss ja meinen Stamm, oder ich möchte natürlich meinen Stammgästen jedes Jahr was Neues bieten. Und darum ist das neue Thema eigentlich immer ausgebucht, weil ich dann an der Poolbar schon bitte die Hand heben, wer ist nächstes Jahr dabei? Und dann habe ich bum, bum, bum für diesen einen Kurs schon mal die Bude voll und den Rest halt über die normalen.
Das heißt, du bist dann auch immer einige Wochen mehr auf Mallorca.
Dadurch, dass ich ja mittlerweile auch einen Wohnsitz habe dort und eine Praxis dort habe, bin ich schon, 20 bis 30% des Jahres, 20% des Jahres auf Mallorca, 30% des Jahres in Kitzbühel, weil ich durch meinen Standort Rosenheim halt da auch viel in Kitzbühel verbringen kann, weil Kitzbühel, das Haus, mein Elternhaus und die Schule in Rosenheim ist genau 70 Kilometer voneinander entfernt, also kann ich da pendeln. Und darum sage ich, ich versuche immer so ein Drittel des Jahres auf Mallorca zu sein, ein Drittel des Jahres in Kitzbühel und ein Drittel des Jahres in Regensburg und die 10% auf der Autobahn oder im Flugzeug. Okay.
Habe ich verstanden. Jetzt interessiert mich natürlich, ich meine, du bist ein Unternehmer par excellence in der Physiotherapie, genau solche Leute will ich ja interviewen in meinem Podcast. Wie managst du das Ganze? Wie bringst du das unter einen Hut?
Ich mache halt 3 bis 4 Vollzeitjobs gleichzeitig. Mhm. Also Multitasking weiß ich nicht, ob ich kann, aber ich arbeite halt viele Stunden. Mhm. Also ich habe halt schon eine 7-Tage-Woche. Ich interpretiere für mich Work-Life-Balance auch ganz anders als andere. Mhm. Heutzutage ist es ja modern geworden, dass die Leute nicht mehr als 30 oder 35 Stunden arbeiten wollen, unter dieser Überschrift Work-Life-Balance. Und für mich ist Work-Life-Balance eigentlich so interpretiert, dass ich arbeiten kann, wo ich es möchte und wann ich es möchte. Und darum genieße ich das ja auch, dass ich mit meinem Handy sehr, sehr viel machen kann, was ich machen muss. Und da ist es dann egal, ob ich auf Mallorca bin oder ob ich in Kitzbühel bin. Aber ich arbeite halt immer. Ja? Wenn ich jetzt zum Beispiel abends um 10 sehe, da ist eine Nachricht gekommen, dann beantworte ich die sofort. Ja? Und dann sagen alle, bist du bescheuert, du hast doch jetzt Feierabend. Und ich sage, ja, ich kann schon Feierabend machen um 17 Uhr. Dann habe ich aber morgen früh um 8 20 Nachrichten. Ja. Und dann habe ich immer diesen riesen Berg vor mir, der immer größer und immer größer wird. Und du weißt es wahrscheinlich selber, je höher der Berg wird, umso mehr Angst kriege ich von dem Berg. Ja. Und ich versuche halt, diesen Berg gar nicht aufzukommen zu lassen, sondern ich mache halt alles, was kommt, sofort weg, dass gar kein Berg entsteht.
Okay.
Ja, und das passiert halt häufig, dass ich auf Mallorca an der Strandpromenade in meiner Lieblingskneipe sitze, mit meiner Frau oder mit irgendwelchen Kumpels ein Bier trinke und nebenbei 3 E-Mails beantworte oder eine Sprachnachricht verschicke oder sowas. Und ich kriege immer wieder die gleiche Geschichte. Jetzt mach doch mal Pause. Ja, aber es stresst mich in dem Moment ja nicht, wenn ich schnell 2 Minuten eine Sprachnachricht schicke und dann wieder ein Bier bestelle. Ja.
Ja, verstehe ich. Gibt es sowas wie Fokus für dich? Hast du einen Fokus, wo du sagst, okay, im nächsten Quartal möchte ich jetzt dieses Thema pushen oder dieses Thema pushen?
Jetzt kommt eine blöde Antwort.
Ja.
Mein größtes Problem ist, dass ich nie Nein sagen kann. Mhm. Das heißt, wenn irgendeiner mit einer coolen Idee kommt, dann sage ich grundsätzlich erstmal ja.
Okay.
Sondern hinterher denke ich mir, verdammt, wie kriege ich denn das jetzt hin? Mhm. Beispiel, der Christian Jack sagt mir, ich habe da einen coolen Typen kennengelernt, der macht Podcasts, der würde dich gerne interviewen, machst du das? Und ich sage, klar, gib ihm meine Handynummer. Dieser coole Typ schreibt mich an und sagt, wir brauchen jetzt einen Termin. Dann gebe ich dem einen Termin am 29. Januar.
Ein Tag nach der Messe.
Und da denke ich mir, super, kein Problem, da habe ich noch nichts drin an dem Tag. Und dann komme ich am 28. abends um 10 von der Messe heim, habe einen Berg voll Zeug, was ich morgen erledigen muss. Und dann denke ich mir, oh, und jetzt kommt um 11 der coole Typ mit seinem Podcast. Also ich bereue es null, dass du heute hier bist, aber ich hätte jetzt viele, viele Dinge, die ich stattdessen machen müsste. Ist aber kein Stress, weil das mache ich einfach dann danach.
Ja.
Aber so ist es halt immer.
Verstehe,
ja. Und so bin ich halt zu Dingen gekommen, die ich nicht im Fokus hatte. Mhm. Zum Beispiel eine wirklich mega coole Praxis in einem Robinson-Club mitten im Skigebiet auf 2000 Meter Höhe in einem geilen Clubhotel. Naja, die ist halt gekommen und dann habe ich in der Sekunde entschieden, mega, das mache ich.
Ja.
Und dann hängt da ein Arsch voll Arbeit dran. Das macht man halt dann einfach.
Ja. Ja,
oder die Schulen, ja. Wenn damals andere nicht zu mir gekommen wären und gesagt hätten, könnte man doch machen, wäre ich never auf die Idee gekommen, eine Physiotherapie-Schule aufzubauen, weil das ist nicht meine Expertise, das ist nicht meine Kernkompetenz. Ich bin aber dann schon in der Lage, mich relativ schnell in das Thema einzuarbeiten und so gefährliches Halbwissen zu erlangen, dass ich halt auch ein bisschen Ahnung habe von dem, was da passiert. Ja, und mein Fokus ist tatsächlich immer das, was als nächstes ansteht. Und darum ist jetzt ganz aktuell mein Fokus, wir wollen jetzt schnell in Würzburg in dem therapeutischen Bildungszentrum Fortbildungsakademie TBZ Würzburg GmbH eine Praxis etablieren. Das heißt, wir halbieren die Fläche. Wir haben da gut 500 Quadratmeter für Fort- und Weiterbildung. Und wir wollen jetzt die Hälfte umbauen. Der Umbau läuft gerade jetzt. Die Handwerker sind gerade am Arbeiten. Wir wollen die Hälfte umbauen in eine Physiopraxis. Und die zweite Hälfte weiter als Fortbildungszentrum betreiben. Also ist der Fokus 1 jetzt. Ich muss jetzt nächste Woche Montag, Dienstag in Würzburg sein und muss schauen, dass der Umbau abgeschlossen wird. Und ich freue mich total, dass ich meinen Kumpel und Geschäftspartner Andreas Ahlhorn treffen kann, damit aktiv und gesund Würzburg so schnell wie möglich an den Start gehen kann. Wir wollen Mitte Februar das Ding fertig haben und dann so schnell wie möglich starten.
Okay, verstanden. Wie viele Leute arbeiten in der Psych Group in Summe?
Boah. Ich glaube, dass es so circa 130 Leute sein dürften, die im Angestelltenverhältnis bei uns sind. Da müsste ich jetzt tatsächlich bei meiner Buchhaltung nachfragen. Und im Bereich der Dozenten, also Honorardozenten im Fort- und Weiterbildungsbereich, haben wir bestimmt nochmal roundabout 200 Leute. Mhm. Wobei das brutal viel klingt, aber da muss man ganz ehrlich sein. Ich habe Dozenten, die bei mir halt 20 Kurse im Jahr referieren. Ich habe aber auch Dozenten, die halt einen einzigen Kurs pro Jahr machen. Ja? Und da kommt diese große Zahl zustande. Okay.
Verstanden.
Also für mich viel, ja, wie soll ich das jetzt sagen? Puh, stressiger ist die Zahl der Festangestellten, weil da habe ich die Bringschuld jedes Monat, die Gehälter aufs Konto zu erwirtschaften. Und das ist vor allem im Schulsektor wirklich, wirklich spannend, weil wir halt noch im Aufwuchs sind und bis da mal ein Return of Invest ins Haus steht, da sind wir noch einige Jahre dran.
Okay, verstanden. Wir sind ja auch ein Unternehmenspodcast hier, deswegen möchte ich auch immer so die Unternehmensseite hinter Physiotherapie verstehen, weil ich der Meinung bin, dass wir alle letztendlich Unternehmer sind und wir letztendlich auch eine Verantwortung für unsere Mitarbeiter haben, aber letztendlich ja auch erfolgreich sein wollen. Du hast jetzt die 5 Säulen oder die 4 Säulen, je nachdem, wie man sieht. Was sind da wirkliche Cash-Cows davon und was finanzierst du nebenbei durch? Hast du da einen Überblick? Vorhin meintest du ja schon kurz, du hast alles gemacht, weil du einfach Bock hattest, weil du einfach Spaß hattest. Aber letztendlich muss es ja auch funktionieren, ja? Sind wir mal ehrlich. Wie schaut es da bei dir aus?
Also ich glaube, dass momentan noch der Bereich der Fort- und Weiterbildung der ist, wo ich davon lebe. Ich sage bewusst noch, weil das natürlich über die letzten Jahre extrem schwierig war. Ja. Extrem schwierig, weil wir hatten ja monatelang Betriebsverbot. Wir durften ja überhaupt nichts machen. Dann hatten wir mal kurz den Boom der Online-Kurse. Ja. Der ist mal kurz aufgeploppt und war mal kurz richtig, richtig groß. Das geht aber wieder ganz massiv zurück, weil ich merke halt, Physios sind an Präsenz, an Haptik interessiert. Ich gendere nicht, darum sage ich immer Physios, damit mir hinterher keiner den Vorwurf machen kann. Der gendert nicht, weil ganz ehrlich, mit dieser Genderei, ich habe rausgefunden, es ist egal, wie man es macht, man ist immer der Depp.
Ja.
Gendert man, ist man der Depp bei denen, die es nicht wollen.
Ja.
Gendert man nicht, ist man erst recht der Depp. Und darum versuche ich das immer so umschiffen, dieses Thema. Und naja, also jetzt, ich sage mal, in der Post-Corona-Zeit, in der Post-Covid-Zeit, funktioniert es wieder besser mit der Fort- und Weiterbildung, aber ich weiß nicht, wie das mittelfristig und langfristig weitergeht. Und darum versuche ich halt jetzt im Ausbildungsbereich mich besser zu etablieren, dass wir da im Endeffekt so die Bringschuld ein bisschen mehr auf den Bereich der Schulen übertragen können. Und im Praxisbereich ist es halt, denke ich, davon abhängig, wie die Situation der Mitarbeiter weiter aussehen wird. Und da gibt es ja die brutale Diskussion, ich würde schon sagen, den brutalen Streit um das Thema Vollakademisierung, ja oder nein. Und da ist es auch egal, welche Position man vertritt, auch da ist man immer der Depp. Ja? Ja. Sagt man, wir müssen vollakademisieren, schreien die einen dagegen. Sagt man, wir dürfen auf keinen Fall, schreien die anderen dagegen. Ich habe da so meine eigene Meinung dazu, werde aber da auch regelmäßig böse angefeindet.
Wie ist denn deine Meinung dazu?
Meine Meinung ist ganz eindeutig klar, wir dürfen nicht grundständig vollakademisieren in Deutschland.
Was sind deine Argumente
dafür? Viele Argumente dafür. Zum einen ist es so, dass wir unbedingt den Durchstieg offen halten müssen für all diejenigen, die kein Abitur haben. Das ist ganz wichtig. Ich habe so viele Leute, die mit dem Hauptschul-Mittelschulabschluss, bitte nicht mit der mittleren Reife verwechseln, Hauptschul- oder Mittelschulabschluss in die Massageschule kommen, bei mir über 2 Jahre Masseur und medizinischer Bademeister lernen, dann ihr Anerkennungspraktikum machen und dann über die 18 Monate nachqualifizieren zum Physiotherapeuten und exzellente Therapeuten sind. Ja, ich weiß jetzt schon, bei uns läuft jetzt gerade ein Staatsexamen von so einer ENQ-Klasse, dass zu den Besten im Staatsexamen die Leute gehören werden, die aus meiner Massageschule Rosenheim kommen. Ja, und das sind Leute, die sind heiß umkämpft am Arbeitsmarkt. Ja, und die würden wir komplett verlieren, weil die hätten keinen Zugang mehr. Ja, jetzt gehen wir in den zweiten Schritt. Die Leute, die eine mittlere Reife haben, die gehen entweder auch über den Weg der Massage und der Nachqualifikation oder die gehen direkt in die dreijährige Ausbildung. Man muss einfach mal die Physiotherapie-Schulen fragen, wie viel Prozent eurer Schüler haben denn Abitur?
Ja.
Und ich garantiere dir, es sind keine 50%, keine 50, die verlieren wir alle.
Das heißt, Fachkräftemangel plus Vollakademisierung ist gleich nur die Hälfte an Therapeuten.
Maximaler Fachkräftemangel. Und wenn ich dann höre, wir haben gar keinen Fachkräftemangel, sondern die Therapeuten behandeln einfach so schlecht, dass die Patienten so viel Therapie brauchen. Hey Leute, dieses Argument, das müsste man wirklich einmal untermauern mit Fakten und nicht mit Polemik.
Verstanden.
Und dann haben wir den nächsten Punkt. Ja, und der ist mir besonders wichtig, weil ich bin halber Österreicher. Ich komme aus Österreich. Und ich höre jetzt immer das Argument, Deutschland ist das einzige Land, das nicht grundständig vollakademisch ausbildet. Wir müssen es so machen wie die Franzosen, wir müssen es so machen wie die Österreicher, wir müssen es so machen wie die Holländer, wir müssen es so machen wie die Polen. Leute, ganz ehrlich, ich lade euch ein, kommt doch mal bei mir in Rosenheim vorbei in meiner Schule, kommt doch mal bei mir vorbei in Regensburg in meiner Schule oder besucht doch gerne mal auch die Zimmermann-Schule am Chiemsee. Oder in Bad Birnbach, die Schule, die von VPT betrieben wird. Ihr würdet euch wundern, wie viele Österreicher in dieser Schule sitzen, die in Deutschland ihre Ausbildung machen. Ja, warum ist denn das so? In Deutschland brauche ich Matura und da muss ich das Riesenglück haben, dass ich einen Studienplatz bekomme. Ich kann in Österreich mit einem guten Matura jederzeit Medizin studieren. Maschinenbau, JUS ist gleich Jura auf Deutsch. Aber es ist fast unmöglich, Physiotherapie zu studieren. Weil auf 20, 30 Studienplätze halt 3000 Bewerber stehen. Und die kommen alle nach Deutschland und lassen sich ausbilden und lustigerweise schulgeldfrei ausbilden, ja. Oder auch eine Kooperationsschule von mir, wo wir Fort- und Weiterbildungen anbieten, die Physiotherapieschule in Willstedt-Eckartsweier. Die bilden 500 Leute aus. Da sind 490 davon aus Frankreich. Fahrt mal hin, schaut da mal vorbei. Ein Freund von mir ist der Lehrer. Natürlich kann man sagen, in Frankreich und in Österreich und in Polen und überall haben sie ein tolles Studium. Aber wie viele Hunderte, wie viele Tausende Franzosen und Polen und Österreicher und werden denn in Wirklichkeit in Deutschland ausgebildet und gehen nach ihrer Ausbildung wieder zurück ins Heimatland und nostrifizieren, wie es in Österreich heißt, oder lassen sich einfach auf dem kurzen Dienstweg oder auf dem langen Dienstweg anerkennen für ihr Heimatland.
Ja.
Und das ist wirklich, wirklich hart. Und dann muss man auch noch einen Aspekt überlegen, und da kenne ich mich ein kleines bisschen aus damit, wie viele ausländische Bachelor-Master-Therapeuten kommen denn nach Deutschland und wollen in Deutschland arbeiten und müssen einen riesen bürokratischen Akt durchlaufen, um eine Arbeitsgenehmigung in Deutschland zu bekommen. Nehmen wir mal die Master-Physiotherapeuten aus Polen zum Beispiel. Was müssen die für einen Kladderadatsch erfüllen? Oder wir haben immer wieder Inder bei uns oder Leute aus Bosnien oder Leute aus, keine Ahnung, Afghanistan, was auch immer, was für einen Rattenschwanz an Bürokratie müssen die erledigen, obwohl sie alle voll akademisch, grundständig akademisch ausgebildet sind, um in Deutschland dann äquivalent unserer ach so schlechten dreijährigen Ausbildung eine Arbeitsgenehmigung zu bekommen.
Ja.
Und ich könnte jetzt zwei weitere Podcasts mit dir aufnehmen zum Thema, warum Vollakademisieren in Deutschland nicht funktioniert.
Also dein Plädoyer ist eher, dass man eben beides hat. Teilakademisierung plus natürlich die Bürokratie abbauen, damit man eben auch ausländische Fachkräfte.
Ich wünsche mir vier Säulen. Ich wünsche mir zum einen die Säule Masseur und medizinischer Bademeister muss erhalten bleiben. Zugang nach Hauptschule, / Mittelschule, sprich nach dem qualifizierten Hauptschulabschluss nach 9 Jahren Schule, muss Masseur und medizinischer Bademeister erhalten bleiben. 2, die Berufsfachschulausbildung 3-jährig zum Physiotherapeuten mit Zugang mittlere Reife, mittlerer Schulabschluss, 10 Jahre Schulausbildung, muss erhalten bleiben. Warum gibt's das nur in Deutschland? Weil es die mittlere Reife nur in Deutschland gibt und in keinen anderen Ländern.
Ja,
drum ist der Vergleich einfach schlecht.
Ja.
3, wir brauchen den akademischen Weg. Wir müssen Studiengänge für Physiotherapeuten anbieten, aber nicht statt der 3-jährigen Ausbildung, sondern ergänzend zur 3-jährigen Ausbildung. Das heißt, wir brauchen einen 3-gliedrigen Bildungsweg. Masseur und medizinischer Bademeister nach 9 Jahren, die 3-jährige Ausbildung nach 10 Jahren und oder mit Abitur und das Studium mit Abitur zum Bachelor, zum Master und so weiter und so weiter. Und die Säule Nummer 4, wir brauchen klare Regeln und klare Richtlinien, wie ein ausländischer Therapeut für den deutschen Arbeitsmarkt zu qualifizieren sind. Es ist nämlich ganz spannend, wenn man Defizitbescheide liest, wie unterschiedlich die ausfallen, obwohl die Leute teilweise aus denselben Ländern kommen und teilweise, und jetzt halte ich fest, an denselben Universitäten studiert haben.
Und der ganze Anerkennungsakt dauert fast ein Jahr, richtig?
Ja, ja. Das ist. Ja. Wir haben jetzt mittlerweile ein System, wie wir die Leute wirklich begleiten können über den gesamten Weg. Wenn dich das interessiert, würde ich das dir gerne noch erzählen.
Gern, ja.
Wenn jetzt zum Beispiel irgendein Therapeut, ich sage jetzt mal, in Indien sitzt und er möchte gerne nach Deutschland kommen, um dort zu arbeiten, was braucht er als erstes?
Sprachkenntnisse.
Er braucht ein Visum.
Ein Visum.
Weil ohne Visum hat er keine Chance.
Okay.
So, jetzt beantragt er ein Visum, auf dieses Visum wartet er Monate. Sitzt aber total planlos in dem Land rum, weil er eigentlich gar nicht weiß, was ihn erwartet. Das heißt, es ist vergeudete Zeit. Und dann haben die plötzlich ein Riesenproblem, weil sie die Sprachkenntnisse nicht haben und weil sie sich auch nicht auseinandersetzen konnten mit dem, was sie erwartet. Mhm. Also holen wir die Leute in dem Moment ab, wo sie das Visum beantragt haben und noch in ihrem Heimatland sitzen. Da kriegen die von uns einen Zugang zu einer Online-Lernplattform, wo sich die Videos runterziehen können und Schriftdokumente runterziehen können und aber auch live online von einem meiner Lehrkräfte begleitet werden. In der ganzen Wartezeit aufs Visum sind die voll online betreut. Mit fachspezifischem Kontakt und jetzt wird's wichtig, in deutscher Sprache.
Mhm.
Dass denen von vornherein klar ist, wenn die Deutschkenntnisprüfung und die Deutschfachsprachenprüfung nicht bestehen, haben die eh keine Chance. Das heißt, die müssen sich jetzt mit der deutschen Sprache auseinandersetzen, sonst haben die ein Problem.
Ja.
In dem Moment, wo die das Visum haben, kommen die rüber, dann haben die schon faktisch nicht ein B2, sondern wirklich Sprachkenntnisse, weil sonst hätten sie ja dieses Online-Ding überhaupt nicht machen können. Dann werden die in Deutschland in Präsenzkurse gesetzt, wo sie vorbereitet werden auf ihre Kenntnisprüfung, die sie hinterher ablegen müssen. Und die Kenntnisprüfung, die ist dann definiert, was geprüft werden muss. Da sind ein paar Fächer vorgegeben und nach Defizit Bescheid müssen dann fachpraktische Kenntnisse überprüft werden.
Mhm.
Das heißt, die haben im Endeffekt so ein All-Inclusive-Paket von A bis Z. Der ganze Bereich des Lernens wird dargestellt von der Fortbildungsakademie Markus Pschick als Vorbereitungskurs buchbar. Und die Prüfung findet dann über die Physiotherapieschule Pschick Grupp Schulen statt, aktuell am Standort Rosenheim. Wir werden das aber bald möglichst auch am Standort Regensburg darstellen und schauen, dass wir das im Endeffekt stabil aufstellen.
Wie viele Leute haben den Prozess schon durchlaufen?
Wir haben das jetzt einmal gemacht, also die Kursserie ist einmal gelaufen und diese Leute machen jetzt im Februar ihre Prüfungen.
Und die Nachfrage ist danach groß? Oder wie werbt ihr die ausländische Fachkräfte an?
Ich werbe gar keine ausländische Fachkraft an, sondern es gibt unzählige Firmen, die ausländische Fachkräfte nach Deutschland bringen, die auch schon Kooperationen haben mit Kliniken, mit großen Arbeitgebern, die im Endeffekt das Ganze finanzieren.
Ja, verstanden. Also wenn jetzt jemand sagt, okay, ich habe jetzt einen ausländischen Physiotherapeuten oder eine Physiotherapeutin, die ich bei mir arbeiten lassen will, kann er auf dich zukommen und du hilfst dann, unterstützt bei dem Integrationsprozess.
Ganz genau. Die können eigentlich ganz simpel bei uns auf die Homepage gehen, www.fobi-akademie.de, im Kursprogramm runterscrollen auf V wie Vorbereitungslehrgang und dann ist alles hinterlegt und dann können sie durchklicken und durchlesen und auf der Homepage von der Schule, schick-group-schulen.de, ist dann hinterlegt, wie die Prüfung aussieht und wie das funktioniert.
Okay, sehr spannend. Cool, Markus, wir haben schon fast eine Stunde, deswegen möchte ich noch ein Thema ansprechen, das ganze Thema Digitalisierung in der Physiotherapie. Du bist jetzt seit über 20 Jahren dabei. Wo siehst du das ganze Thema hinsteuern? Was sind so Tools oder was sind so Themen, wo du sagst, okay, da ist wirklich Potenzial da, das hilft uns was? Und was ist vielleicht auch was, wo du sagst, okay, das braucht wirklich keiner?
Ja, ich tue mir ganz schwer, weil ich bin uralt, ich werde dieses Jahr 50.
Oh weh.
Nee, es ist so, dass ich sehe, dass zum Beispiel E-Learning-Videos von ganz bestimmten Leuten total gern gebucht werden. Das ist aber ein kleiner Kreis.
Ja.
Ja, das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel mit dir gemeinsam in Regensburg eine Kneipe aufmachen würde, dann hätten wir bestimmt in einem halben Jahr Stammgäste. Diese Stammgäste sind aber garantiert ganz andere Stammgäste wie die Stammgäste bei mir auf Mallorca sind in den Fortbildungen und wieder ganz andere wie die Stammgäste hier in Regensburg in meinen Schulungsräumen sind. Ja, das heißt, dieses E-Learning-Konzept spricht Leute an, aber einen ganz bestimmten Kreis. Live-Online-Seminare, genau das Gleiche. Das ist eine bestimmte Community, die das so super cool finden. Die kommen da auch immer wieder. Aber das ist halt auch so ein Kreis, ein abgeschlossener Kreis. Ja. Die einen und die anderen. Und die dritten sind eben die kein digitales Medium wollen. In der Lehre, in der Schule ist es so, dass wir tatsächlich weg sind von Papier. Das heißt, bei uns läuft die komplette Schule über Microsoft Teams. Das heißt, alle Skripte werden in digitaler Form da hochgeladen. Die Schüler können sich's runterziehen. Die Kommunikation mit den Schülern läuft über Teams. Die Stundenpläne und sowas, das ist im Endeffekt alles digital. Der Unterricht ist natürlich in Präsenz, ganz normal. Mhm. Nicht online, sondern ganz normal in Präsenz. Aber das ganze andere läuft über den digitalen Weg. Okay. In der Fortbildung ist es nach wie vor so, die Leute wollen Skripte in Papier. Mhm. Und dann ist von 1000 einer dabei, der sagt, wegen euch haben Bäume sterben müssen und ihr seid ja überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Aber 999 von 1000 sagen, ich will mein Skript ausgedruckt haben. Und wenn nicht, dann gehst jetzt und druckst mir es aus. Ich habe so viel Geld für den Kurs bezahlt, ich möchte das Ding in Papierform haben. Mhm. Ja, und das ist meine tägliche Erfahrung. Ja, wir haben immer wieder versucht, das Ganze papierfrei zu kriegen. Das ist in der Fort- und Weiterbildung noch nicht gefragt.
Okay.
Und in der Therapie, muss ich ganz ehrlich sagen, fehlt meine Fachkompetenz zu sagen, inwieweit da die digitale Geschichte wichtig ist. Ich sehe, dass die Online-Buchung für Physiotherapie-Termine immer spannender und immer wichtiger wird. Mhm. Und die Dokumentation sowieso. Aber was sonst so, Teletherapie oder so, ich weiß es nicht.
Okay,
aber das ist jetzt wertfrei. So. Ja. Ich weiß es nicht. Ja.
Finde ich sehr spannend. Jetzt haben wir echt einen schönen Überblick über deine Psychgroup bzw. auch deine Karriere bekommen. Wenn du jetzt zurückschaust auf die 24 Jahre, was würdest du anders machen?
Tatsächlich würde ich überhaupt gar nichts anders machen. Ich habe viele große Fehler begangen in meinem Leben und keinen davon bereue ich, weil ich hätte diesen Fehler gemacht.
Okay.
Wenn ich ihn nicht gemacht hätte, dann hätte ich ihn halt später gemacht.
Ja.
Weil aus jedem Blödsinn, den ich gebaut habe, habe ich vieles gelernt und habe es beim nächsten Mal dann versucht, nicht zu wiederholen. Und so gehe ich auch mit meinen Mitarbeitern um. Ich sage immer, Fehler sind überhaupt kein Problem.
Ja.
Fehler sind dazu da, um daraus zu lernen, aber bitte nicht denselben Fehler 5-mal wiederholen.
Hast du ein Beispiel, was so ein Fehler war, wo du wirklich viel gelernt hast und wo du gesagt hast, hey, das hat mich jetzt auf ein neues Level gebracht?
Puh, jetzt muss ich ja wirklich gut nachdenken. Ja, ich war zum Beispiel in meinem Leben 2-mal verheiratet.
Mhm.
Muss man nicht machen.
Ja.
kann man aber machen. Was war denn noch ein großer Fehler? Ich weiß es nicht. Boah.
Gab es mal eine Praxis, wo du gesagt hast, okay, da haben wir den Fehler gemacht und deswegen hat sie nicht funktioniert?
Nee, ich habe meine Praxis eröffnet. Die hat überhaupt nicht funktioniert. Ja. Die habe ich dann nach 5 Jahren mit Verlust abgegeben an einen Nachfolger. Die Praxis selber war ein Quatsch.
Ja.
Aber das war die Praxis, wo ich einen Stockwerk drüber die Fortbildungsakademie gegründet habe. Ja? Und die Verwaltung von der Fortbildungsakademie hat vorher die Rezeptionskraft von der Praxis mitgemacht.
Verstand.
Das heißt, ohne dieser total schlechten Praxis gäbe es nie eine Fortbildungsakademie.
Ja, cool.
Und so alles Mögliche. Ja.
Was sich jetzt so ein bisschen durchzieht, wo eine Tür zugeht, geht eine neue Tür auf.
Auf jeden
Und
Fall.
Ich glaube, das ist auch so ein bisschen dein Erfolgsgeheimnis, dass du einfach sehr untriebig bist, mit Menschen in Kontakt gehst, haben wir auch gemerkt auf der Messe oder jetzt auch hier. Und einfach durch dein Netzwerk einfach viele Türen aufstößt.
Ja.
Und ich glaube, das kann man so ein bisschen als Erfolgsgeheimnis von dir auch zusammenfassen, oder?
Weißt du, ich habe in meinem Leben gelernt, dass man sich im Leben immer 2-mal trifft.
Mhm.
Und in der Physiotherapie sage ich dir, man trifft sich 20-mal wieder.
Ja.
Weil jetzt Therapie oder Therapeut in Stuttgart, geh durch die Messehalle, du kennst halt 80% derer, die an den Ständen stehen.
Ja.
Das ist immer wieder, man trifft sie immer wieder. Das bedeutet aber auch, wenn du verbrannte Erde hinterlässt, dann steigst du in diesen Rußhaufen immer wieder rein. Und das ist halt echt doof. Und drum gibt es halt in der Branche relativ wenige, denen ich nicht in die Augen schauen kann.
Mhm.
Ja, weil natürlich wird es Menschen, die geben, sagen, ah, der Psych ist ein Vollidiot und keine Ahnung was. Die gibt es aber immer. Aber ich habe für mich schon den Anspruch, dass dieses Hashtag One Team sich durchzieht durch mein Leben und dieses Lernen mit Freunden.
Ja.
Weil dieser Slogan Lernen mit Freunden bedeutet ja, dass wir alle Freunde sind. Die Dozenten mit den Kursteilnehmern, die Kursteilnehmer untereinander, am besten auch die Dozenten untereinander, die Schüler mit den Lehrern. Ja, und Freundschaft heißt ja nicht, dass man sich immer gegenseitig unflätig beschimpft, weil ich höre ja immer, du ist ganz gefährlich, weil du Arsch, sag mal leichter, ist sie Arsch. Ganz ehrlich, mein ganzes Leben ist du.
Ja.
Und ich tue mir total schwer, zu Leuten sie zu sagen. Darum erwarte ich auch von niemandem, dass er zu mir sie sagt. Ja, wenn ich heute in der Schule stehe, dann sagen die Schüler sie zu mir. Warum? Weil viele Lehrkräfte darauf Wert legen, gesiezt zu werden. Und dann sage ich immer, Leute, Es tut mir leid, ich werde es nicht schaffen, euch zu siezen, weil ich vergesse das einfach. Also sagt doch bitte Markus zu mir. Ja. Und das ist so mein ganzes Leben, auch wenn ich jetzt alt bin und das wahrscheinlich nicht mehr so zeitgemäß ist, dass ich mit jedem per Du bin, aber es ist halt einfach so.
Cool.
Es ist einfach dieser menschliche Aspekt, der mir total wichtig ist.
Ja.
Aber ich merke, und das muss ich jetzt leider auch noch ergänzen, je größer das Unternehmen wird, umso schwieriger wird es, diesen menschlichen Aspekt aufrechtzuerhalten und jeden zu kennen, jeden mit Namen zu kennen, bei jedem den Hintergrund zu kennen. Wie wir 40 Schüler hatten, war das easy. Da wusste ich von jedem die Schuhgröße, übertrieben gesagt. Jetzt ist es tatsächlich so, dass ich manchmal jemanden treffe und mir denke, wer bist denn du? Und in Wirklichkeit sitzt er bei mir in der Schule seit 2 Monaten im neuen Jahrgang. Ja, das passiert
aber mir. Aber ist ja auch menschlich, ist ja auch menschlich. Okay, wir biegen auf die Schnellfragerunde zum Schluss ab. Ich stelle 3 Fragen und ich bitte dir, den Satz einfach zu vervollständigen, okay? Die Markus Pschick Group ist in 10 Jahren.
Hoffentlich ein relevanter Bildungsanbieter, zumindest in Bayern.
Sehr gut. Wenn ich eine Sache in der Physiotherapiebranche ändern könnte, wäre das?
Den Krieg zwischen den Akademisierungsbefürwortern und den Akademisierungsgegnern. Und dass dieses Wort Teilakademisierung klar definiert wird und nicht so missverständlich verwendet wird wie im Moment. Und damit auch diese Streiterei hands-on versus hands-off endlich beseitigt wird, weil in meiner Welt ist die perfekte Kombination beides.
Verstanden. Das möchte ich den Hörern noch mitgeben.
Ich möchte den Hörern mitgeben, jetzt muss ich sagen, den Hörerinnen und Hörern mitgeben, dass die Physiotherapie die Expertise behält, wie sie in Deutschland in den letzten Jahren hatte. Und ich bin keiner, der schreit Deutschland, Deutschland über alles, weil ich bin unglaublich gern in Spanien, ich bin unglaublich gern in Österreich, habe auch die österreichische Staatsangehörigkeit und die deutsche. Das heißt, keiner kann sagen, dass ich so der Vaterlandsfahnenhochhalter bin, aber trotzdem glaube ich, dass die deutsche Physiotherapie schon eine hohe Expertise hat und wir müssen nicht unbedingt immer allen anderen alles nachmachen, sondern wir könnten auch mal versuchen, unseren Stempel ein bisschen den anderen aufzudrücken.
Sehr schön. Markus, vielen Dank, dass ich heute bei dir da sein durfte. Vielen Dank fürs Teilen deiner grandiosen Story. Glückwunsch, was du aufgebaut hast.
Danke.
Und ich freue mich auf die Zukunft.
Jawohl, das freue ich mich auch und jederzeit gerne wieder.
Physio Vibes. Physio. Physio Vibes. Physio Vibes. Dein Podcast rund um die Physiotherapie. Powered by Kimocho Physiotherapie.